zog aus von Beer-Sheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Liebe Gemeinde, wo wohnt Gott? Inga hat uns ja zu Beginn des Gottesdienstes schon diese Frage gestellt. Ich behaupte einmal, diese Frage stellen wir sonst eigentlich nicht mehr, wir aufgeklärten Europäer. Ist doch klar, wo Gott wohnt. Und wir lehren es unserer Kinder: Er wohnt im Himmel, da ist Gottes Platz. Und so meinte denn einmal ein Arztsohn, als er gefragt wurde, wo denn Gott wohnt: Ja, ja, ich weiß schon, er wohnt im Himmel, das ist doch klar. Aber ich glaube, da, in dieser Kirche, da hat er seine Praxis. Gottes Haus, so heißt übersetzt der Name, den Jakob dem Ort gab, an dem er diesen seltsamen Traum von der Himmelsleiter hatte. Gottes Haus. Das ist bei uns ein anderes Wort für Kirche. Auch wenn wir wissen, dass Gott nicht in dieser Welt aufgeht, sich nicht in einem für ihn geschaffenes Haus domestizieren lässt, so wie wir vielleicht Haustiere domestizieren, so gehen wir doch in Gottes Häuser anders hinein als in andere Bauten. Manche beginnen dort automatisch zu flüstern. Weil Gott dort wohnt? Diese Frage lasse ich einmal unbeantwortet. Ich will auch niemand etwas unterstellen. Doch stellen wir uns die Frage noch einmal ganz neu: Wo wohnt Gott? Wo ist er zu Hause? Er wird doch wohl ein Zuhause haben, oder? Oder ist er etwa obdachlos? In unserer Geschichte entdecke ich drei Antworten auf diese Frage, wo Gott wohnt. Die erste Antwort lautet: Gott wohnt bei den Flüchtlingen. Gott wohnt bei Jakob, der auf der Flucht ist. Der vor seinem großen Bruder flieht, weil der sauer auf ihn ist. Gott ist bei dem, der sich seiner Verantwortung entziehen will, der dem Streit aus dem Weg zu gehen versucht, weil er Sorge hat, dabei den Kürzeren zu ziehen. Gott ist bei dem, der sich eine neue, eine bessere Zukunft erhofft als in seiner Heimat. Gott wohnt bei diesem Mann, der alle Zelte hinter sich abgebrochen hat, weil er Angst davor hat, dass man ihm etwas antut, ihn für sein Tun zur Verantwortung zieht. Weiß nicht, gibt es hier Flüchtlinge? So viel ältere Menschen gibt es hier nicht bei euch, so wirklich alte, so wie bei uns in Heiligenstadt. Da habe ich etliche, die sind geflohen aus dem Osten, am Ende oder nach dem Krieg, als die Russen näher kamen. Vielleicht kennt ihr solche Erzählungen ja auch von Menschen, die geflohen sind, aus eurer Familie vielleicht gar. Sie haben sich auf einen anstrengenden, beschwerlichen und gefährlichen Weg gemacht. Aber zu bleiben, wo sie vorher lebten, das meinten eben die meisten, wäre noch gefährlicher gewesen. Eure Mütter oder ihre Mütter, und bei den meisten werden es eben nur die Mütter oder vielleicht Großmütter und Großväter gewesen sein, weil die Väter waren irgendwo an der Front oder schon gefallen oder in Gefangenschaft. Also diese Frauen und älteren Menschen, sie fürchteten darum, dass sie sich verantworten müssten für das, was ihr Volk, wir Deutschen, den Russen angetan hatten. Menschen, die in unseren Tagen flüchten, sie haben ganz gewiss auch ihre Gründe. Das kommt bei dieser ganzen Diskussion häufig viel zu kurz. Die gehen ja nicht weg, wo sie herkommen, weil sie gerade mal Bock drauf haben. Niemand verlässt sein Land, seine Heimat, wenn es ihm dort gut geht und er eine Perspektive für sein Leben hat. Wer flüchtet, der ahnt doch, dass auch dort, wohin er flüchtet, es für ihn nicht leicht wird. Fremde Kultur, fremde Sprache, keinen Menschen, den man kennt. Und doch scheint alles besser als das, was in der Heimat auf einen wartet. Und man muss gar nicht sein Land verlassen, um Flüchtling zu sein. Es gibt Situationen, da fliehen Menschen in Parallelwelten. Man flüchtet sich bewusst oder unbewusst in eine Krankheit, weil das Leben zu viel, zu schwer, zu kompliziert geworden ist. Oder man will eben der Verantwortung aus dem Weg gehen für das, was man verbockt hat. Trennt sich von Menschen, weil sie einen an einen oder mehrere schwere Fehler erinnern. Man läuft davon vor Menschen, weil sie ihn zur Verantwortung ziehen wollen. Ob zu Recht oder Unrecht, das lasse ich einmal offen, weil das ist oft ja gar nicht so leicht zu entscheiden. Ganz gleich, was Grund sein mag, wenn du innerlich oder vielleicht auch tatsächlich äußerlich geflohen bist, geflüchtet oder auf der Flucht bist. Und ich gestehe, dass ich das selbst schon auch durchgemacht habe. Ich darf also auch mir das sagen lassen. Gott wohnt bei dir. Gott wohnt bei dir. So wie er Jakob nicht einfach hat laufen lassen, sondern ihn begleitet hat. Und in dieser Nacht hat er es ihm einmal in diesem surrealen Traum gezeigt. So wie ja auch unsere Träume oft verrückt, irgendwie verrückt sind. Irgendwie aber auch wahr, real, surreal und doch irgendwie wahr. Da steigen Engel eine Leiter hinauf bis in den Himmel, bevor sie dann wieder heruntersteigen. Allein das ist doch schon verrückt oder nicht? Würden wir nicht viel eher erwarten, dass die Engel vom Himmel herabsteigen, um dann wieder aufzusteigen? Aber nein, sie steigen auf und dann erst wieder runter. Ich höre, lese darin den Hinweis, der Himmel ist für dich erreichbar. So wie die Engel aufsteigen, so kannst auch du mit dem Himmel in Kontakt treten. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. So können wir es im Psalm 139 lesen. Also Gott ist bei dir, auch wenn du vor etwas davonläufst, dich aus der Verantwortung stehlen willst. Gott wohnt bei dir. Das Zweite, und jetzt wird es sozusagen noch schlimmer. Gott wohnt nicht nur einfach bei einem Flüchtling, sondern er wohnt bei einem Betrüger. Ja, Gott wohnt bei jemandem, der wahrlich Grund zu fliehen hatte, weil er um sein Leben fürchten musste. Sein eigener Bruder hatte schon die Mordspläne geschmiedet und in der Schublade liegen und war darauf aus, sie bald ausführen zu können, weil eben er diesen mithilfe ihrer gemeinsamen Mutter betrogen hatte. Ihn und seinen fast blinden Vater. Betrogen um sein Erbe. Betrogen um des Vaters Segen. Für uns vielleicht etwas merkwürdig, aber der Segen wog schwerer als das Erbe. Der Segen, er würde das weitere Leben bestimmen. So konnte er auch nur einmal ausgesprochen werden. Sehr individuell, sehr einzigartig. Der Segen, den Jakob erhalten hatte, den konnte auch niemand zurücknehmen. Er blieb wirkmächtig. Da können wir auch heute Menschen, die aus einem solchen kulturellen Hintergrund und einer solchen religiösen Prägung kommen, dass das, was da mal einmal ausgesprochen wurde, ist wirkmächtig ist, noch so oft sagen, kann man auch anders sehen, das wird ihnen nicht helfen. Es braucht mehr, dass sie von so etwas frei werden können. Also wir ahnen, wie schwierig, wie schlimm es für Esau gewesen sein muss, dass dieser Segen weg war, nicht mehr für ihn galt. Und dass er nun mit Jakob war, auf Jakob lag. Das Vergehen, diesen Segen gestohlen zu haben, wog viel schwerer, als ihn ums Erbe gebracht zu haben. Dieser Betrug war keine kleine Sache, sondern etwas, was wirklich das ganze weitere Leben bestimmte. Also höchst existenziell. Ein schlimmes Verbrechen, das nicht mehr wieder gut zu machen war. Und diesem Betrüger, diesem Mann, diesem Feigling könnte man ja auch sagen, und Muttersöhnchen, wenn wir seine Geschichte so von Anfang an lesen, dem sagt Gott von der Spitze der Leiter aus dem Himmel heraus, also auch das klang eben schon an, dort wo seine Privatresidenz, seinen Palast hat, seinen Rückzugsort, von dort sagt er Jakob zu, dass er mit ihm geht, wohin auch immer er gehen wird. Ja, selbst wenn er zu den Toten sich legte, so hatte es der Psalmbeter in 139 entdeckt, dass selbst da Gott hinkommt, ihn nicht allein lässt. Und so wollte Gott eben auch mit Jakob sein, bei ihm wohnen, ihn behüten und ihn schlussendlich auch wieder in sein Land zurückbringen. Ich könnte mir denken, dass auch dir die eine oder andere Situation einfällt, in der du jemandem etwas schuldig geblieben bist. Oder in der du jemandem Leid zugefügt hast. Oder zu jemandem etwas gesagt hast, was dir Leid tat später, vielleicht sogar sofort, als du es ausgesprochen hattest. Aber auch das kennen wir und das ist ein bisschen was von dieser Wirkmächtigkeit von Worten. Das kann man nicht mehr zurücknehmen. Es ist in der Welt. Oder vielleicht hast du einen schweren Fehler gemacht und konntest ihn nicht wieder gut machen. Nicht reparieren, was zerbrochen ist. Vielleicht materiell, aber viel schlimmer noch in einer Beziehung oder vielleicht sogar mehreren Beziehungen. Und vielleicht ist das auch schon ein wenig her, aber du knabberst immer noch an dieser Situation, weil es sich heute noch sehr viel weniger als damals wieder gut machen, wieder reparieren, wieder zurechtbiegen lässt. Und trotzdem, ganz gleich, was auch immer du verbockt hast, welche Schuld du auf dich geladen hast, wie dich ein anderer tituliert hat, was jemand dir vorgeworfen hat, vielleicht immer noch vorwirft, Gott wohnt bei dir. Gott lässt dich nicht im Stich. Gott will mit dir unterwegs bleiben. Gott wird an deiner Seite sein, ganz gleich, wohin du gehst. Gott gibt dich nicht auf, Gott gibt niemanden auf. Er hat einen Plan mit dir, so wie er ja mit Jakob einen Plan hatte. Vermutlich ist der Plan mit dir nicht ganz so geschichtsträchtig wie der, den er mit Jakob hatte. Es geht nicht darum, dass aus dir ein großes Volk wird, aber dass aus dem, was du tust und vielleicht auch aus deinen Nachkommen Segen zu den Menschen kommt, das ist auch Teil des Plans Gottes für dich. Also lebenswichtig ist dieser Plan, überlebenswichtig. Denn dafür ist Gott Mensch geworden. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Wir können es nicht begreifen. Aber wir können und dürfen es uns gefallen lassen. Glauben. Das können wir und uns ihm anvertrauen, darauf bauen, dass er unseren Lebensweg zum Ziel kommen lässt. Mehr also musst du nicht tun, als das Ja zu sagen, zu diesem großartigen Angebot Gottes, mit dir zu sein. Dein Leben, dein Versagen, dich mit allem, was dich ausmacht, so anzunehmen, wie du bist. Und dein Leben weiter in guter Weise, sicherlich auch verändernd, zurechtbringend, heilend, aber eben dich zu begleiten, damit du zum Ziel kommst. Und mein dritter Punkt, Gott wohnt, wo wir ihn zu finden hoffen. Dieser Traum hat auf Jakob eine tiefe Wirkung gehabt. Er hat verstanden, Gott hat ihn nicht aufgegeben. Hier, wo er seinen Kopf auf einen Stein gelegt hatte, kleine Nebenbemerkung, wie unbequem muss das gewesen sein. Er nimmt schon einen Stein, um darauf zu schlafen. Aber gut, jedenfalls hier, wo er ein wenig Schlaf gesucht hatte, um Kraft zu tanken, um weiter fliehen zu können, hier also, stellt er fest, ist Gottes Wohnung. Hier begegnet ihm Gott. Hier hat Gott doch zu ihm gesprochen in dieser Nacht. Hier hat ihm Gott doch wieder Hoffnung geschenkt. Hoffnung, dass sein Leben doch wieder auf einen guten Weg kommen kann. Dass er nicht ewiger Flüchtling bleiben muss. Und dass er vor allem nicht von Gott verstoßen ist. Dieser Ort musste also ein ganz besonderer Ort sein. Und so weihte er diesen Ort, indem er den Stein, auf dem er gelegen hatte, der ja wahrscheinlich flach lag, aufgerichtet hat und diesen Stein dann noch mit Öl salbte. So wie wir im Alten Testament lesen können, Priester und Könige mit Öl gesalbt und damit für ihre besondere Aufgabe geweiht und unter Gottes besonderen Schutz gestellt und seiner Kraft anbefohlen wurden. So sollte also dieser Ort ein Ort sein, an dem sich Jakob an dieses Ereignis erinnern kann und darauf bauen kann, dass er Gott erneut dort begegnen wird. Und eben aber nicht nur er, sondern auch andere Menschen. Bethel, Haus Gottes. Hast du auch einen solchen Ort oder vielleicht gar mehrere in deinem Leben? Hast du ihn auch mit Öl gesalbt, bildlich gesprochen? Also ihm eine besondere Ecke in deinen Erinnerungen zugewiesen? Und immer dann, wenn du an diesen Ort kommst, dann ploppt die Erinnerung auf, wohltuend, weil es ja etwas Positives war, dass Gott dir da begegnet ist, dir etwas Gutes geschenkt hat. Hast du ihn mit Öl gesalbt oder hast du vielleicht ganz real dort einen Stein aufgerichtet oder ein Kreuz hingestellt? Oder vielleicht bringst du hin und wieder Blumen dort vorbei. Persönliche Orte der Gottesbegegnung in unserem Leben. Und wir kennen solche Stätten, die für viele Menschen besonders sind. Lot, Fatima, aber auch die Grabeskirche in Jerusalem. Versammlungsorte der ersten Täufer in der Schweiz bei Zürich. Wir haben gerade in diesem Jahr 500 Jahre Täuferbewegung gefeiert oder dürfen es noch feiern. Vielleicht auch die Lutherkirche in Wittenberg, der Dom zu Bamberg, wo auch immer sonst. Bis heute suchen Menschen dort Gott. An solchen Stellen suchen sie Hilfe und Zuflucht, weil Gott sich dort schon einmal oder mehrmals Menschen gezeigt, ihm begegnet ist. Ich muss gestehen, ich bin vermutlich viel zu nüchtern, als dass ich mich an solche Orte begeben würde, weil ich denke, dort wird Gott mir eher begegnen als woanders. Dort würde ich eher Hilfe finden. Und ich glaube, es ist auch ein kleines Missverständnis, dem Jakob hier aufgesessen ist. Denn Gott hatte ihm doch im Traum versprochen, mit ihm zu sein. Mit ihm zu gehen. Also mit dem Flüchtling und dem Betrüger. Dort wohnt Gott, waren die beiden ersten Punkte. Gott ist doch der Immanuel. Und Jesus hat das seinen Jüngern und damit ja auch uns versprochen, ich bin bei euch aller Tage bis an der Weltende. Gott braucht keine Tempel, keine Kirchen, keine Altäre, um uns zu begegnen, um uns seine Nähe spüren zu lassen, um zu uns reden zu können. Er braucht sie nicht. Und dennoch, Gott lässt sich auch an solchen Orten finden. Gott ist doch dort auch zu Hause, hat auch dort seine Wohnung, weil Menschen ihn dort finden möchten. Er hat also tatsächlich in jeder Kirche seine Praxis. Habt ihr mal in einer großen Stadt in der Fußgängerzone eine Kirche betreten? Und dann kommt man in eine andere Welt. Wenn die Tür zugefallen ist, spätestens ist der Lärm draußen und der dunkle Raum vor einem liegt still da. Man setzt sich in eine Bank und ist woanders. Draußen tobt das Leben und hier drin ist Gott. Dort wohnt Gott, wahrnehmbar, spürbar. Keine Frage, er kann dir auch im Wald begegnen. Er kann dir in der Wüste begegnen, auf der Zugspitze meinetwegen. Auf dem See Genezareth, das ist schon eindrücklich, wenn man da mit so einem Boot raustuckert. Oder auf dem Bodensee. Gott findet immer dich, egal wo du bist. Du kannst ihm begegnen an den Stellen, die dir helfen, für seine Begegnung offen zu sein. Da kann der eine eben vielleicht eher in der Natur zur Ruhe kommen und Gott begegnen und der andere braucht vielleicht doch eher die Kirche, ein Gebetskreis, ein Gottesdienst. Ja, auch ein Gottesdienst. Auch Gottesdienste helfen, dass wir Menschen Gott begegnen können. Leichter, besser begegnen können. Selbst wenn dieser Gottesdienst vielleicht in einer fremden Sprache ist und in einer Liturgie, die uns völlig fremd ist. Gerade da ist es eindrücklich, wenn man ja erstmal so gar nicht so recht versteht, wenn man die Sprache nicht spricht, schon gar nicht, aber selbst wenn man die Sprache spricht, aber die Liturgie eigentlich einem komplett fremd ist, ungewohnt ist, gerade da kann einem Gott noch einmal ganz neu begegnen, weil es eben so fremd, so anders ist und nicht das, was man immer schon kennt, wo man dann schon so leicht abschaltet, weil das kenne ich doch schon. Auch in den Menschen, denen wir begegnen, an solchen Stellen, in Gottesdiensten, kann und will uns Gott, will uns Jesus Christus begegnen, können wir sein Antlitz sehen. Wer Gott von Herzen sucht, von dem lässt er sich finden. Auch diesen Satz finden wir nicht nur einmal in der Bibel, sondern gleich mehrmals. Gott wohnt in dir und in mir. Sein Geist sagt es unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir dürfen, so hat es auch eben jemand gesagt, Tempel des Heiligen Geistes sein. Weil Gott das so will, nicht weil wir so fromm oder heilig wären. Gott wohnt bei uns, in unserem Leben, ist mit uns auf dem Weg und er lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Jemand hat mal treffend gesagt, Gott ist immer nur ein Gebet weit weg. Und ich möchte ergänzen, oder eine Kirche weit weg. Oder ein Berg, ein See, einen stillen Platz im Wald, wo auch immer. Er will sich finden lassen, er will uns begegnen. Er möchte uns seine Liebe spüren lassen. Und er will uns begleiten und uns zum Ziel führen. Und so dürfen wir mit Paulus rufen, Abba, lieber Vater. Amen.